willkommen zum Uncast Episode 43 2014. Titel habe ich noch gar nicht, das wird sich noch ergeben, ja, weil es ist alles hier so bunt gemischt im Moment, ja, so die News-Meldungen, die mich über der Woche hin ja so gefesselt haben, ja. Eine davon war zum Beispiel, finde ich schon was ganz Wichtiges, ja, und zwar, dass Larry Page bei Google dem Sundar Pichai ziemlich viel Macht gegeben hat und fast schon könnte man meinen, dass da ein Wechsel an der Spitze von Google, zumindest bei der Aktiven. Und Larry Page selbst hat auch gesagt, er will sich da mehr auf andere Bereiche konzentrieren, den Überblick, den gesamten Überblick behalten, als sich jetzt hier direkt einbringen in verschiedene Projekte. Das hört sich für mich aber schon fast an nach einer Art so, ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund, ja, und lasse da jemand anderes ran. Das ist schon ziemlich interessant, weil dieser Sundar Pichai bereits Android und Chrome, die Android- und Chrome-Division unter seinen Fittichen hat. Und schon damals habe ich mir ja die Frage gestellt, kann das Sundar Pichai überhaupt bewältigen, so zwei große Sachen da, ja, Bereiche bei Google zusammenleiten, weil das waren da bis zu dem Zeitpunkt, dass er das übernommen hat, zwei getrennte Bereiche. Da war Sundar Pichai eben für Android für Chrome zuständig und Andy Rubin für Android und dann ging Andy Rubin weg und Sundar Pichai hat eben den Bereich mit übernommen. Jetzt übernimmt er noch ganze andere Bereiche, nämlich Forschung, Suche, ja, der Search-Teil übernimmt auch Sundar Pichai, Maps, Google Plus, Commerce und Werbeprodukte sowie die Infrastruktur. Also das sind die wichtigsten Bereiche. Mit Abstand. Und die alle werden von Sundar Pichai übernommen. Und da fragt man sich natürlich, was ist denn da los? Ja? Wie gesagt, Page will sich hier diesem größeren Bild da widmen bei Google, was immer das auch heißt. Vielleicht eben den Überblick behalten, größere Projekte anstoßen, weil das ist wohl auch seine Befürchtung, dass eben die Innovation bei Google abnehmen könnte. Das wäre natürlich sehr fatal, weil das ist der wichtigste Punkt eigentlich bei Google. Innovation, davon lebt Google, immer ständig wieder was Neues bringen, wo auch dann, sagen wir mal, interessant ist, ja, auch wenn man da oftmals hingeht und bringt etwas raus, wo sich dann rausstellt, ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich erhofft hatte, macht nichts, dann nehmen wir das nächste Projekt. Ja, also die stecken da nicht den Kopf in den Sand und probieren alles beim Alten zu lassen, nur weil das funktioniert, weil das ist nämlich für so eine flexible Firma oder für eine Firma eben überhaupt in diesem Bereich absolut tödlich. Ja. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Nur, ob das jetzt der richtige Weg ist, ja, man gut, wenn Larry Page denkt, dass ein Mann alles machen kann, alles leiten kann, dann, man, der kennt sich da aus und er kennt auch Sundar Pichai, der weiß, was er dem zuzutrauen hat, ja. Aber es stellt sich dann schon die Frage, ja, der heimliche Google-Chef, könnte man sagen, ist Sundar Pichai dann, ne? Zwar hat ja Page dann quasi das letzte Wort bei allem, aber dennoch ist es schon ziemlich interessant. Ja. Der Pichai ist übrigens seit 2004 bei Google und das ist schon ziemlich bemerkenswert, ja, dass er hier jetzt quasi Google sozusagen übernimmt. Ja. Kann man gar nicht mal anders da sagen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie man dann eben Konzernspitze eben definiert, ja, in dem Fall ist es dann eben, wer letztendlich noch das letzte Wort hat, das Sagen, das ist natürlich dann ganz klar Larry Page, aber wer eben die Produkte leitet, die Abteilungen leitet, da muss man ganz klar sagen, hat eben Larry Page die größte Macht abgegeben an Sundar Pichai. Ja, sehr bemerkenswert, muss man sagen. Und auch ungewöhnlich, wie gesagt, so viel Bereiche ein einziger Mitarbeiter, das ist schon ziemlich heftig. Allein die Google-Suche beispielsweise hat ja früher mal die Marissa Mayer, ist ja sehr bekannt, gehabt, ja. Und wie gesagt, Android Andy Rubin und Chrome eben dann Sundar Pichai und jeder Teil hatte das seine eigenen Sachen. Google Plus beispielsweise war ja Vik Gandotra, ja, der Chef. Und er ist ja auch weggegangen von Google, ja, und auch dieser Bereich wird jetzt von Sundar Pichai übernommen. Ist das vielleicht auch der Grund, warum ein Andy Rubin und ein Vik Gandotra weggegangen ist? Ja, haben die das schon vorher gewusst? Ist das etwas, was schon längere Zeit geplant ist? Ja, wer weiß. Natürlich kann man hier viel spekulieren. Letztendlich werden wir es wahrscheinlich nie erfahren, weil das Firmeninterner sind. Aber man darf dann durchaus gespannt sein, wie sich das jetzt weiter dann entwickeln wird in ein, zwei Jahren, wenn eben da die neuen Projekte auch tatsächlich von der neuen Leitung angestoßen werden müssen. Ja. Interessant. Google bleibt auch ansonsten interessant. Es ist eigentlich so ganz nebenbei mal was aufgetaucht bei der Two-Step-Verification, also bei der Zwei-Stufen-Authentifizierung bei Google, die ja relativ wichtig ist, ja. Zumindest wird das so gesagt immer. Ich denke, das ist auch ganz, ganz Gutes. Da gibt es nämlich jetzt eine Verbesserung in Hinsicht, dass man jetzt auch mit Hardware ja, diese Verifikation durchführen kann mit den sogenannten Security Keys. Das sind kleine USB-Keys. Die kosten nicht viel. Die gibt es ab 7 Euro, ja, 6, 7 Euro. Und die benutzen den U2F. Standard, das ist Protokoll. Und da, wenn man also so einen hat, dann kann man diesen Key authentifizieren auf der Google-Webseite in den Einstellungen, Security Settings, und dann ist dieser Hardware-Key verbunden mit diesem Two-Factor-Authentification oder Two-Step-Verification-System. Und wenn dann ebenso danach gefragt wird, dann kann man eben diesen USB-Key rein tun in den USB-Slot und dann eben wird das Ganze dann entsperrt. Ja, also das ist dann schon sehr interessant. Ja. Wenn jetzt nicht von der Überlegung her, also wer zum Beispiel daheim einen Computer benutzt, der wird damit wohl nicht rumhantieren, weil also die allermeisten Leute werden daheim eingestellt haben, das kann man ja auch per Checkbox auswählen, dass dieser Computer nicht mehr nochmals verifiziert werden muss mit einem diesen Two-Step-Factor-Authentification-Code, den man dann bekommt, zum Beispiel von der App, was übrigens auch hier Schwierigkeiten momentan verursacht, ja, und sondern dass man dann eben sagt, okay, hier, dann brauche ich hier nicht an diesem Computer und dann muss man eben nur noch das normale Passwort eingeben. Was auch Sinn macht, wenn zum Beispiel an diesem Computer sonst keiner mehr ran kann. Ja. Wo das dann eben interessant wird, ist es bei Firmen beispielsweise oder anderen Anwendungsmöglichkeiten, wo eben mehrere Benutzer ein Terminal oder ein Computer benutzen und dann eben ihre eigenen Security Keys zur speziellen Identifikation nutzen müssen, sollen, können. Ja, es ist aber wie gesagt, geht es hier nur um diesen Two-Step-Verification-Code. Ja. Ich finde eigentlich diesen USB Security Key ganz gut, wenn man damit komplett den Account entsperren könnte. Also wenn man zum Beispiel kein weiteres Passwort oder ähnliches eingeben müsste. Also da dies aber nur für den Two-Step-Verification im Moment jedenfalls ist, sehe ich eben da, also zumindest für mich, überhaupt gar keine Anwendungsmöglichkeiten. Ja, mein Computer ist eben so, sagen wir mal, trusted, ja, also vertrauenswürdig, weil da nur ich dran bin und da muss man eben nur das normale Google-Kennwort eingeben, nicht nochmal zusätzlich diesen Verification-Code. Ja. Und deswegen brauche ich auch keinen USB-Key an dem Gerät, um Google zu entsperren. Ja. Also das ist, boah. Aber es ist interessant, dass es das so einfach so mal auftaucht, weil ansonsten, wenn man das wirklich braucht, ist es natürlich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem anderen, weil es eben einfacher ist und damit auch häufiger genutzt wird. Ja, dann hat man seinen USB-Key, dann steckt man da rein, zack, und dann braucht man sich darüber keine Gedanken mehr zu machen. Das ist doch schön. Ja, das ist doch super gut. Im Gegensatz zu dem anderen, wo man dann eben einen Code generieren muss oder generieren lassen muss, je nachdem, wie man das macht. Das gibt eben auch Probleme. Wie gesagt, zum Beispiel bei mir nach einem Update auf KitKat geht auf meinem Tablet auf einmal diese Verification nicht mehr. Also die Codes, die ich bekomme, sind nicht gültig. Zeitstempel stimmt, ist auch überprüft. Alles wunderbar, geht trotzdem nicht. Ja. Jetzt muss ich mir die Codes also per SMS schicken lassen. Das ist ja Steinzeit. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Von daher wäre es okay, ja, nur diese Codes, die brauche ich eben nicht für jetzt meinen Computer daheim, sondern ich brauche den zum Beispiel für die Geräte unterwegs, ja, wenn ich mich da dann eben zum Beispiel einlogge. Die sind natürlich dann nicht einfach so, übergehen nicht einfach diese Two-Step-Verification, weil das wäre dann sinnlos, ne? Brauche ich auch keine. Gut, okay, also, so sieht's aus. USB Security Key wird jetzt eben als Sicherheitsoption beim Google Login angeboten. Einfach so, ja, das, was schon viele Firmen im Prinzip probiert haben, ist jetzt einfach möglich. Dieser Security Key U2F ist übrigens ein offener Standard und damit eben auch für andere Firmen nutzbar und auch für andere Anwendungsmöglichkeiten nutzbar. Und vielleicht führt das ja auch dazu, dass man dann eben hier auch schön sich normal einloggen kann in verschiedenen Webseiten, ohne dass man überhaupt ein Passwort eingeben muss, also mit diesem USB Security Key. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ja, vielleicht wäre es auch die Überlegung, das umgekehrt zu machen. Ja, also hier ist quasi das Hauptpasswort, also es gibt quasi kein Passwort mehr, sondern nur den USB-Key. Da können sehr, sehr große Zeichenketten verwendet werden. Also, was weiß ich, da können dann von mir aus 8 Kilobyte Daten übertragen werden. Ja, ein 8 Kilobyte Key, der ist ja unknackbar, im Moment jedenfalls, in den nächsten 1000 Jahren oder so. Aber dann zur Sicherheit dann eben auf das mobile Gerät noch ein Identifikationscode geschickt wird, den man dann eben nochmal eingeben muss, das aber nur vier- oder sechsstellige Nummer ist. Gerade nur nochmal, um festzustellen, dass das auch wirklich dieser Benutzer ist, dass der nicht einfach nur den USB-Key in die Hand bekommen hat. Ja, sowas. Das wäre wesentlich besser, finde ich. Ja. Ja. Gut. Ja, New Emacs 24.4. Diese Version ist jetzt veröffentlicht von den Entwicklern des GNU-Projekts, die Emacs eben hier weiterführen. Der berühmte Editor von Richard Stallman hat ja schon immer so die Linux-Gemeinde irgendwo gespalten, ja, so irgendwo zwischen Wii-Editor und Emacs-Editor, ja. Und man sagt dem Emacs ja nach, dass er halt eben die eierlegende Wollmilchsau ist, nur als Editor nicht besonders gut. Ich finde es nicht ganz fair, weil nämlich der Emacs meiner Meinung nach der beste Editor überhaupt ist. Also ich nutze den für viele, viele Sachen, vor allem für sicherheitskritische Sachen. Das kommt daher, weil das ein relativ geschlossenes System ist. Die Backups können oder werden in demselben Verzeichnis gespeichert, wenn ich also auf einer gesicherten Partition mit gesichertem Swap Space arbeite, dann ist es auch abgesichert und da werden keine Daten irgendwo anders abgelegt. Bisher war es eben so, wenn man zum Beispiel HTML-Dateien mit HTML-Dateien hantierte, dann ging das raus aus dem Emacs sozusagen, ja, wenn man sich das zum Beispiel anschauen möchte als Voransicht, dann geht es ja raus und wird eben an den Browser gesendet und da ist es dann eben nicht ganz so optimal mehr, weil dann geht es ja in den Browser-Cache und damit war es das dann. Ja, also muss man schon aufpassen, dass man dann zum Beispiel in Incognito-Mode geht und selbst dann muss man eben auch vertrauen darauf, dass hier der Browser eben abgesichert ist, was gar nicht so einfach ist. Jetzt ist es so, dass nun ein eingebauter Webbrowser dafür sorgt, dass der Emacs nicht mehr verlassen werden muss und dass man sich eben HTML-Dateien tatsächlich so anschauen kann. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache meiner Meinung nach, weil hier zum Beispiel öfters ich zum Beispiel Protokolldateien habe in HTML-Format, die aber aus einer gesicherten Konversation stammen, ja. Und das wäre ja dann vollkommen sinnlos, wenn ich die dann in den Cache-Speicher des normalen Webbrowsers laden würde und dann brauche ich diese Dateien auch nicht geschützt auf einer verschlüsselten Partition, ja, mit zwei Passwörtern zu verstecken oder sag ich mal, ja, das ist wäre dann vollkommen sinnlos. Und hier, deswegen kann ich die eigentlich so nicht aufrufen. Ich rufe die dann auf bisher immer über den Lynx Webbrowser auf. Das ist ein textbasierter Webbrowser auf der in der Shell quasi von Linux. Und da ist es in Ordnung soweit, nur ist es auch nicht gerade sehr komfortabel. Und hier kann man dann ruckzuck dann eben ja, das dann eben nutzen, ja, und sich die Dateien direkt im Emacs angucken, ohne dass man eben hier rumswitchen muss. Sehr, sehr, sehr schön. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Verbesserungen. Ja, zum Beispiel ist jetzt auch ein verbesserter Betrieb im Vollbildmodus und auf mehreren Monitoren hier gemacht worden. Also das ist auch sehr schön. Und ich denke mal, das wird schon. Ich hoffe, dass die Entwickler bzw. die Verantwortlichen für die Distribution, die ich hier benutze, im Moment ist es Manjaro, dass die dann auch jetzt zeitnah jetzt diesen Emacs dann updaten, weil daran hängt's, den Emacs selbst zu kompilieren. Es ist schon ein kleines Mammutpaket oder ein kleines Mammutpaket. Es ist sowas wie nasses Wasser. Ja, also ist schon ein Mammutpaket und deswegen denke ich, wäre mir es schon lieber, wenn das schon eine vorkompilierte Version von dem Distributor hier angeboten werden würde. Ich hoffe, dass das bald passiert. Update gab es bis jetzt, so wie ich das im Moment sehe, noch nicht. Sehr schade. Naja. Gut, okay, aber auf jeden Fall, die Version ist veröffentlicht. Jetzt müssen wir eben noch warten, bis die Pakete offiziell dann bei den Distributionen angeboten werden. Joa, Leistungsschutzrecht. Eins von meinen Lieblingsthemen, schon lange nicht mehr erwähnt, weil die Farce eigentlich schon komplett ist. Ja. Dennoch gibt es jetzt etwas Interessantes zu berichten. Die Verlage erkennen jetzt die Realität langsam, ja, aber sie erkennen nicht den Kunden an. Sie erkennen noch nicht den Markt. Ja. Das zeigt ganz klar die Stellungnahme hierzu. Ja, also die meisten Vertreter, also die meisten Mitglieder der Verwertungsgesellschaft VG Media haben diese hier angewiesen, ja, dass eben die VG Media die das Nutzungsrecht für diese Snippets, ja, gratis eben zugesteht an Google, ja, und somit eine Einwilligung gibt, dass das Google eben machen darf, ohne dass sie dafür zahlen müssen, so wie es ja das Leistungsschutzrecht eigentlich vorsieht. Denn Google hat natürlich gesagt, okay, wenn wir für etwas zahlen müssen, dann müssen wir auch entscheiden dürfen, ob wir das nutzen. Und dann wollen wir es eben nicht nutzen. Ja, und da haben eben jetzt die Presseverleger wohl Angst, ja, die haben wohl gedacht, jetzt kommt der Gesetzgeber und schreitet da gegen Google ein, ja, weil was soll denn das? Die wollen die Leistung nicht, wo sie die verzahlen müssen. Ah, das ist ja illegal. Ja, es wäre noch schöner, wenn eine Firma entscheiden könnte, was für Leistungen sie in Anspruch nehmen. Ja, ist unfassbar. Geht ja gar nicht. Das ist natürlich totale Ironie, ja. Und deswegen haben auch wohl die Verleger jetzt keine Chance mehr gesehen, dass das eben hier für die Verleger gut ausgeht, wenn der Termin jetzt abgelaufen wäre. Ja, das wäre jetzt demnächst der Fall gewesen. Ab 23. Oktober wäre das passiert, beziehungsweise ist ja schon jetzt rum. Also kurz vorher wurde eben die VG Media angewiesen, das zu tun, von den meisten Mitgliedern, nicht alle. Ja, die werden wir sicherlich noch finden. Und hoffentlich auch namentlich genannt bekommen, dass wir wissen, welche Presseerzeugnisse wir nicht mehr kaufen. Also auf jeden Fall, die VG Media hat aber in einer Stellungnahme dazu dann danach gezeigt, dass sie überhaupt nicht die Kunden verstehen, überhaupt nicht den neuen Markt verstehen und überhaupt nicht erkennen, dass die Zeit des alten Geschäftsmodells ein für alle Mal abgelaufen ist. Ja, abgelaufen ist. Die VG Media Presseverleger, so die Aussage in der Erklärung, sehen sich angesichts der überwältigenden Marktmacht von Google zu diesem außergewöhnlichen Schritt gezwungen. Diese Erklärung, die ist ja, also die schwankt ja zwischen Realsatire, ja, und traurigem Nichterkennen des eigenen Marktes. Ja. Die Realität ist, dass sie jetzt festgestellt haben, ja, wir brauchen natürlich auch die Leute, die über Google kommen. Ja. Ohne die können wir unsere Zeitungen zumindest mal online vergessen. Ja. Aber dass eben dieses daraus resultiert, dass die Menschen ihr Konsumverhalten ändern, das sehen sie komplett anders. Und dieses Festhalten an diesem Dinosauriermodell, ja, so, hier hast du die Information, jetzt möchte ich Bares dafür, ja, dieser Zug ist abgefahren, ja. Es ist schon so weit, dass heutzutage neue Generationen von Nutzern schon sagen, was wollen die alten Medien? Ich lese die sowieso nicht mehr, ja. Ich informiere mich woanders in den neuen Medien, in den neuen Seiten, ja, die da die Informationen eben anbieten, ja. Heutzutage ist eine Bildzeitung die Informationsquelle für viele Menschen, ja. In Zukunft wird die Informationsquelle vielleicht was ganz, ganz anderes sein. Ja. Wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Online und Offline. Ja. Das scheint hier auch immer wieder zusammengeschmissen zu werden. Ja. Also die Papierpresse ist noch lange nicht am Ende. Aber sie stellt es immer so dar, als ob sie am Ende schon längst wäre. Das Ende sei schon überschritten und jetzt bleibt nur noch der digitale Markt. Ja, da müssen die aber auch mal richtige Konzepte für den digitalen Markt angeben. Konzepte, die ins Jahr 2014 reinpassen. Ja, und hoppla, wir haben schon bald 2015, ja. Was ich damit sagen will, ist, dieser digitale Markt ist so extrem schnelllebig, ja. Da kann man nicht an alten Vorstellungen, alter Wertevorstellungen festhalten, ja. Die sind morgen schon wieder anders da. Ja, ruckzuck geht das. Und das müssen die Firmen endlich mal kapieren und nicht rumjammern. Sonst werden sie nämlich mit Sang und Klang untergehen, ja. Und auch da hilft es nichts, dass eben jetzt das eine widerrufliche Gratiseinwilligung ist und so weiter und so weiter. Und dass eben auch nicht alle Pressepublikationen jetzt da zur Verfügung stehen. Und man denkt da offenbar, man könnte den Leuten weismachen, zu sagen, dann können die Leute ja alles kostenlos lesen. Es geht hier um Snippets mit einem Vorschaubild, ja. Das heißt, so ein Satz, ein, zwei Sätze mit einem Vorschaubild und vielleicht noch die Überschrift. Das ist das, worum es geht. Lächerlich, ja. Was soll man die Bahnhofskiosks jetzt verbieten? Ich meine, wenn ich da reingucke, dann kann ich da auch die Überschriften sehen und nicht wenige Leute nehmen die Zeitung in die Hand, gucken sich die Hauptseite an und entscheiden dann, was ist da interessant? Ist da ein interessantes Thema drin? Nö, okay, dann lege ich das wieder hin. So wird das auch mit Heften gemacht und so weiter. Ja. Und was soll man das dann verbieten, ja? Die Schlagzeile unkenntlich machen, ja, auch den Anrisstext unkenntlich machen, nur noch hier das Logo, ja, und weil da könnten ja die Leute im Vorbeigehen, könnten die ja das lesen, dann brauchen sie ja die Zeitung nicht mehr zu kaufen, ne? Unglaublich. Also ich finde das absolut hirnrissig und da, wie gesagt, die alten, der eben fast wieder einen Kraftausdruck benutzt, die alten Dinosaurier sollten dann mal jetzt hier ankommen, in der neuen Zeit, oder sie werden aussterben. Ja, so sieht's aus. Amazon denkt auch, sie kommen an in Deutschland in einem Rechenzentrum, das eben jetzt hier eröffnet wurde für Daten, die eben von deutschen Kunden gespeichert werden. Das Problem ist nämlich eben, dass die Daten in Deutschland bleiben sollen. Ja, so soll das sein, so soll eben vorgespiegelt werden, hier, wir speichern die Daten auf deutschen Servern. Von daher ist es auch unter deutschem Zugriffsrecht. Wäre zwar richtig, wenn Amazon keine amerikanische Firma wäre. Denn wie gerade bei einer Gerichtsverhandlung ja deutlich wird, gibt es da massive Probleme. Microsoft hat ein ähnliches Problem. Die haben Server in Europa, aber ein amerikanisches Gericht hat bei einer Klage entschieden, dass das keine Rolle spielt. Es ist eine amerikanische Firma und damit ist die Firma verpflichtet, auch der NSA eben Daten zur Verfügung zu stellen. Da ist jede amerikanische Firma dazu verpflichtet. Und ähnlich wird es hier Amazon gehen. Das ist also bis jetzt, solange es keine endgültige Entscheidung eines amerikanischen Gerichts gibt, die unanfechtbar ist, ist es vollkommen irrelevant, wo der Server steht, solange es eine amerikanische Firma ist. Ja, das geht eben so nicht. Und hier ist es eben Augenwischerei, meiner Meinung nach. Der Ansatz finde ich natürlich sehr, sehr gut und auch sehr lobenswert, weil das ist schon mal auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür, dass der Server in Deutschland steht. Aber ohne, wie gesagt, ohne geltende Gerichtsverhandlung, geltendes Gerichtsurteil, ist das eben nicht sinnvoll, hier Daten zu speichern, denn die NSA wird gnadenlos, die US-Regierung wird gnadenlos diese Daten abziehen, egal wo der Server steht, egal wo auf der Welt der Server steht. Ja, wenn es eine amerikanische Firma ist, nochmal. Ne? Ja, schöne Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof hingegen wieder mal. Der wird mir langsam aber sicher immer sympathischer. Ja, zwar, haut zwar manchmal auch daneben, aber es ist nun mal so. Hier ging es darum, um ein eingebettetes Video. Ja, ob das möglicherweise eine ein Verstoß gegen das Urheberrecht ist. Ja. Und hier wurde ganz klar entschieden, wer ein YouTube-Video ja, mit per Framing, also mit diesem iFrame-Funktion, auf seine Webseite einbindet, verstößt nicht gegen das Urheberrecht, laut dem Europäischen Gerichtshof. Ja. Das war sehr, sehr wichtig. Wäre die Entscheidung anders ausgefallen, wären möglicherweise hunderte von Webseiten illegal geworden, sozusagen, und die Betreiber hätten sich auf Schlimmes gefasst machen müssen. Ja. Aber zum Glück wurde das jetzt eben abgewendet. Ja. Es ging in dem konkreten Fall darum, dass ein 2 Minuten langer Werbefilm von einem Hersteller von Wasserfiltern ja, genutzt wurde von Dritten ja, und auf deren Webseite eben eingestellt wurde. Ja. Und der dieser Wasserfilterhersteller, der hat nun eben dagegen geklagt, gegen den Betreiber der Webseite, dass eben hier dieses Video illegal ohne die Zustimmung quasi eingebunden wurde. Ja, und das wurde eben jetzt nicht, dem wurde jetzt eben nicht entsprochen und der BGH eben das Verfahren ausgesetzt, ja, und eben, um eben zu warten vom Europäischen Gerichtshof, ja, um das dort klären zu lassen, ja. Und es ging nämlich hauptsächlich darum, ob es sich da in dem Fall eben um eine öffentliche Wiedergabe handelt oder nicht, ja, wenn eben diese Framing-Technik Technik gemacht wurde. Das ist eben hier so nicht der Fall. Das EGH, das der EuGH, ja, der meinte eben jetzt nun, dass das Einbetten kein neues Publikum erschließt im Prinzip, weil das Video eben ja für alle Internetnutzer sowieso schon zugänglich war. Also wer Videos veröffentlicht im Internet, der muss damit rechnen, insbesondere wenn er das auf YouTube macht, dass eben seine Videos eingebunden werden per Framing in andere Webseiten und das auch legal ist, in sozialen Netzwerken beispielsweise. Ja. Und damit ist das eben so okay und die können auch nicht abgemahnt werden. Wunderbar. So soll es sein, das ist mal eine vernünftige Entscheidung. Alles andere wäre katastrophal gewesen für die Internet-Sphere, sage ich mal, ja. Aber es ist schon ziemlich schlimm, dass man für sowas überhaupt ein Gerichtsverfahren braucht. Normalerweise sollte das einfach normales Verständnis sein, ja, da man ja hier nicht selbst der Anbieter des Videos ist. Ja. Also ich, naja, aber auf jeden Fall gut, eine Sorge, sage ich mal, weniger. Wir können weiterhin YouTube-Videos, egal was das quasi ist, dann einbinden in unsere Webseiten. Wenn wir also was Cooles finden, können wir das auch bloggen, können wir das auch posten und vor allem eben auch in soziale Netzwerke einstellen. Cool. Zu dem Thema Leistungsschutzrecht, ich hätte das vielleicht soll vorziehen, aber naja, spring gern hin und her, ne? Hat auch der Jeff Jarvis sich wieder gemeldet und dachte, das spricht mir so richtig aus der Seele, wenn er sagt, ja, hier am Schluss zum Beispiel von seinem Artikel, dass eben hier gerade das Kartell der Verleger, ja, das Argument verloren hat, Google sei ein Kartell. Ja, mit diesem Vorgehen, ja, da übrigens schreibt Jeff Jarvis auch, dass der Axel Springer Verlag erklärt hat, dass diese Snippets ja trotzdem nicht von allen seinen Marken weiterhin gezeigt werden dürfen und Google muss also die Snippets entfernen von den Zeitungen Die Welt und von diesem Autobereich, Sportbereich und Computerbildbereich, ja, während die große Marke, die Bild-Zeitung, ja, die darf weiterhin dann eben von Google mit Snippets beworben werden, ja, so ist es. Ja. Heutzutage ist es schon seltsam, heutzutage muss schon der Werbung macht, muss schon bezahlen, ja, für die Werbung von anderen. Also das ist, ja, so skurril, wie das klingt und so unlogisch, wie es klingt, so, leider ist es so. Also früher haben die Firmen, hätten Google eigentlich noch was gezahlt, noch Geld gegeben dafür, dass eben diese Links gezeigt werden, ja, so gibt es auch viele Firmen, die zahlen Tausende von Euro im Monat, nur damit die Links irgendwo gezeigt werden. Ja. Aber nein, bei uns ist man ganz so frech, ja, die Verleger, ja, bei so einem, wie Jeff Jarvis sagt, Kartell, ja, ist es natürlich dann auch naheliegend, dass man dann eben auch sagt, Moment mal, ihr macht Werbung für uns, ja, dann müsst ihr uns auch Geld zahlen. So einfach geht es nicht. Super. Jo. Ne? Gut, wer Ironie findet, der darf sie behalten. Nachtrag noch, bevor wir zum Ende kommen, zur letzten Rios-Woche, sich die 42, wo Gier nach Geld und Daten, ja, da habe ich ja gesagt über die Videotheken, was eben da herausgekommen ist. Die Videothekenbetreiber selbst haben gesagt, es ist alles okay soweit, ja, noch keine Panik auf der Titanic, aber man sieht eben die Gefahr aus anderen Bereichen kommen und da haben wir drüber gesprochen. Der Michael hat allerdings jetzt hier geantwortet dazu, bist du dir sicher, dass es Videotheken überhaupt noch gibt? Ich habe schon fast ewig keine mehr gesehen. Die Internetsuchergebnisse in meiner Umgebung sind alle falsch und veraltet. Ja, also zumindest mal in meiner Umgebung gibt es noch etliche Videotheken. Die sind auch recht gut besucht, schon alleine deswegen, weil die auch Videospiele verleihen. Ja. Und die gibt's eben per Streaming nicht ganz so gut, ne, ganz so häufig, ne? noch nicht jedenfalls. Das ist vielleicht der nächste Markt. Aber da werden natürlich auch Filme gut und die Preise sind natürlich auch da fantastisch da drin. Ja. Im Vergleich zu den Streaming-Angeboten, was es da gibt, ja. Natürlich gibt es hier Umstrukturierungen, Umschichtungen. Die Videotheken, die hier bei mir in der Nähe sind, sind alle recht groß. Das sind alles große Videothekenketten, ja. Und die haben auch anscheinend weniger Probleme. Die schon auf der Strecke geblieben sind, sind halt hauptsächlich die kleinen, unabhängigen Einzelvideotheken, ja. Da gibt's offenbar Probleme und nur leider hat sich das auch schon jetzt über die Jahre hin, also schon vor dem Streaming abgezeichnet, die sind auch schon vorher verschwunden, ganz ohne, dass es ein nennenswertes Streaming-Angebot in Deutschland gab, aus einem ganz einfachen Grund eben, weil die großen Ketten eben alles weggedonnert haben mit extremen Preisen bei dem Videoverleih. Und die haben sich das selbst aufgelöst, sozusagen. Wie das natürlich weitergeht, wie gesagt, der Verband ist da sehr optimistisch, sieht aber halt eben die Gefahr mehr bei den Raubkopien statt bei den Streaming-Services. Aber ich meine, ich wundere mich ja auch, dass es noch so viele Videotheken gibt. Ja, aber wenn ich Filme leihen würde, habe ich ja schon gesagt letzte Sendung, dann würde ich das auch momentan eher in einer Videothek machen und 50 Cent für einen Film zahlen, statt eben das dann online zu machen. Und dafür hier Horrorpreise für 4 Euro für 24 Stunden zahlen, ja? Teilweise auch noch mehr. Das geht nicht, ja. Und ich denke eben, dass die Videotheken oft oder schon im Vorfeld damit zu kämpfen hatten, nicht wegen den Raubkopien, sondern eben, weil es die Kauf-DVDs eben auch günstig gibt. Wenn mir ein Film besonders gefällt, habe ich auch gesagt, dann kaufe ich mir den Film auf DVD. Ich kaufe ihn mir, dann kann ich mir den öfters angucken, ja. Und ich bin halt auch jemand, der das auch macht, wenn mir ein Film gefällt. Was ein Star Wars 100 Mal oder so, ja. Oder, was weiß ich, der Disney-Film Das Schwarze Loch, ja, schon uralt, ja, den gibt es, glaube ich, hier gar nirgends mehr. Also, den habe ich mir mal jahrelang, oder ein, zwei Jahre lang mal jede Woche dreimal angeguckt, ja. Bin halt nur so, ja. Damals gab es aber auch noch kein nennenswertes Fernsehprogramm, ja, und dann hat man als Verzweiflung dann mal hin und wieder das rein. Aber so ist es nun mal, ja. Und wenn mir ein Film gefällt, kaufe ich den. Und ich glaube eben, dass das auch andere Leute machen, wenn die DVD 4,99 oder 5,99 kostet im Angebot, wieder bei irgendeinem Discounter. Und dann braucht man sich das Teil nicht zu leihen. Ja, selbst wenn man das dann nur ein, zweimal anguckt, fertig. Ja, dann hat man das. Das ist wie, ja, Menschen sind Jäger und Sammler, die haben das dann und können froh sein damit. Gut. Aber vielleicht passiert es ja auch mit den großen Ketten so wie in den USA. Da hat es nämlich schon eine erwischt, nämlich Blockbuster. Ja, Blockbuster. Und South Park konnte natürlich nicht abgehalten werden davon, so mal richtig Blockbuster fertig zu machen. Ja. Und hier dann als Geisterladen abzutun und eine Szene da draus, ja, habe ich mal verlinkt. Die Folge gibt es natürlich auch kostenlos bei southpark.de anzuschauen, ja, auch in Deutsch. Ich habe jetzt hier mal die englische Version verlinkt. Irgendwie habe ich den deutschen Ausschnitt da nicht gefunden, keine Ahnung. Ja. Ja, könnt ihr mal sehen, wie die Zukunft vielleicht für einige Videotheken, auch größere Videotheken bei uns, dann vielleicht bald mal aussehen könnte. Ja. Nicht durchdrehen. Damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für heute. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Google Plus Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite dazu. Ihr könnt mich auch über Twitter erreichen, @Rio einfach. Ja, dann kriege ich vielleicht auch mal was anderes als indonesischer Spam oder Leute, die mir Phishing-Tweets schicken, weil die meinen Account haben wollen. Ja. Also ich bin entsetzt, ja, was die letzte Woche passiert ist, aber egal, ja, das ist ja bei Twitter nichts Besonderes, ne? Also immer aufpassen, ja, was ihr da für Links bekommt, immer lustig, ja. Aber die Seiten sind so schlecht gemacht, die Login-Seiten, da musste ich schon so lachen, ja, als ich das gesehen habe. Für wie blöd hält mich der Typ eigentlich, der meinen Account haben will? Ist ja unglaublich. Naja, okay. Gut. Wunderbar. Mail könnt ihr mir natürlich auch schicken, rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr auf wochensicht.thenetcasts.com, wochensicht.thenetcasts.com. Da findet ihr auch den DBG-Key, wenn ihr mir eine verschlüsselte Mail schreiben wollt. Und immer dran denken, ja, die Mehrzahl, thenetcasts.com, mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!